der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, herzlich willkommen zum neuen Expertentalk. Heute haben wir einen Gast und das ist Harald Kujat, der ehemalige NATO-General. Hallo Herr Kujat, hat sich die NATO mit ihrer Siegeseuphorie verspekuliert und wie wird die künftige Weltordnung aussehen? Das möchte ich heute mit Ihnen, lieber Herr Kujat, diskutieren. Ganz herzlich willkommen.
Ich freue mich, heute Abend bei Ihnen zu sein. Ich hoffe, dass wir ein Gespräch führen, und zwar ein interessantes Gespräch. Ich gehe davon aus.
Definitiv. Bevor wir durchstarten, ein kleiner Hinweis an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie immer können Sie unterhalb des Livestreams kommentieren oder weitere Fragen stellen. Ich würde Sie dann versuchen, mit in das Gespräch zu integrieren. Ich habe auch im Vorfeld viele Fragen bekommen. Diese hat mich am stärksten imponiert. Sie stammt vom Pfarrer Ottfried Wallau aus Siegburg. Sehr geehrter Herr General AD Harald Kujat, schreibt er, da viele meiner näheren Verwandten im deutschen Russlandfeldzug von 41 bis 45 kämpfen mussten und vor Moskau. Onkel Christian, Januar 1942, am Kubanbrückenkopf. Onkel Heinrich, Juni 43. Und in der Schlacht um Berlin, Onkel Johann, im April 1945 getötet wurden. Die folgende Frage: Wie kann es sein, dass heute schon wieder deutsche Marderpanzer vor Kursk operieren, wie zuletzt im Sommer 1943 Unternehmen Zitadelle Kursker Bogen?
Ja, die Frage ist nur sehr schwer zu beantworten. Ich müsste mich dazu in die Lage derjenigen oder in die Gedankenwelt derjenigen versetzen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich hätte sie nicht getroffen, muss ich dazu sagen. Ich glaube, hier werden zwei Dinge nicht sorgfältig auseinandergehalten. Das eine ist, dass natürlich die Ukraine völkerrechtlich in der Lage sein muss, das Recht haben muss, sich zu verteidigen. Die Ukraine ist angegriffen worden und auch die Unterstützung der Ukraine ist völlig legitim. Das andere ist die Frage, was bedeutet das strategisch für die Ukraine selbst? Was bedeutet das insbesondere für das ukrainische Volk? Und was könnte das bedeuten für Europa insgesamt, wenn dieser Krieg militärisch weitergeführt wird, so wie das bisher der Fall war, und niemand bereit ist, eine Lösung zu suchen, die diesen Krieg beendet? Nämlich für die Menschen in der Ukraine beendet. Das ist der entscheidende Aspekt eigentlich. Und das ist eigentlich eine selbstverständliche Überlegung. Ich sage da dabei überhaupt nichts Neues. Jeder Krieg beginnt aus einer bestimmten politischen Konstellation, aus einer bestimmten politischen Lage heraus. Und er führt zu einer neuen politischen Lage. Und wenn diese neue politische Lage auf Dauer stabil sein soll, dann muss sie politisch zwischen den beiden kriegführenden Parteien verhandelt werden. Geschieht das nicht, dann führt das zur militärischen Niederlage der einen Seite und zu weitreichenden politischen und wirtschaftlichen Konsequenzen für alle, die indirekt an diesem Krieg beteiligt sind, wie wir das in Europa sind oder die Vereinigten Staaten. Dieser Aspekt wird übersehen. Und auch in den deutschen Medien wird immer nur diese eine Seite, diese Kriegsführungsseite dargestellt. Aber das ist nicht die Wahrheit. Ich zitiere jetzt einfach einmal Hegel, der gesagt hat, das Ganze ist die Wahrheit. Das heißt, man muss wirklich beide Seiten betrachten. Und in diesem konkreten Fall, den ich eben geschildert habe, darf man nicht nur die Kriegsführungsseite betrachten, sondern man muss immer auch daran denken, dass man Frieden herstellen muss. Und Frieden, einen dauerhaften Frieden, das sagte ich bereits, kann man nur herstellen, indem man rational, vernünftig einen Interessenausgleich zwischen beiden kriegführenden Parteien herbeiführt.
Wir haben eine Leserfrage von Max Kurkowka. Wie beurteilen Sie, Herr Krujat, die damalige Politik und Absicht, die USA als Führungsmacht der NATO mit Russland eine diplomatische Lösung des Konflikts zu suchen oder eben eventuell auch, weil man Russland unterstellt hatte, diesen Konflikt in Kauf genommen zu haben, beziehungsweise gar befördert zu haben? Sie waren ja auch Vorsitzende des NATO-Militärausschusses. Und in dieser Funktion auch in allen Verhandlungen beteiligt, gerade was NATO-Osterweiterung angeht. Haben wir da Fehler begangen?
Lassen Sie mich einmal etwas weiter ausholen. Ich will nicht zu lange sprechen, aber etwas weiter ausholen. Wir hatten eine Phase der Zusammenarbeit, also zwischen NATO und Russland eine Phase der Zusammenarbeit, die kurz nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, nach der Implosion, sage ich jetzt einmal, der Sowjetunion erfolgte, also Anfang der 90er Jahre. Und Russland war in einer sehr schwierigen Situation, wirtschaftlich, politisch schwierig, braucht da nicht im Einzelnen darauf einzugehen, militärisch geschwächt. Und aus finanziellen und wirtschaftlichen Gründen. Und Russland hat die Nähe zur NATO gesucht. Und wir haben dann parallel zwei Dinge gemacht in der NATO. Auf der einen Seite haben wir die NATO erweitert um Länder, die Mitglied der NATO werden wollten. Diese Maßnahme ist insbesondere von Deutschland sehr stark vorangetrieben worden. Und das hatte zwei Gründe. Der eine Grund war, die Verantwortung, in der wir uns sahen, aufgrund unserer Geschichte. Ich erinnere hier nur an einen Aspekt, das ist der Hitler-Stalin-Pakt, wo wir also im Grunde genommen die baltischen Staaten, wo Hitler nicht an den baltischen Staaten interessiert war und gesagt hat, sozusagen, das ist jetzt russische Einflusszone. Und das Ergebnis war, dass dann diese drei baltischen Staaten, die ja erst 1917 überhaupt frei wurden, zum ersten Mal in ihrer Geschichte, dann 1938 wieder unter das russische Joch kam, oder sowjetische Joch, muss man sagen. Also ich sage das nur als Beispiel dafür, wo wir unsere Verantwortung gesehen haben. Der andere Aspekt war der, dass wir eine Diskussion darüber hatten, welche Staaten in Osteuropa gehören eigentlich politisch, kulturell, historisch zu Mitteleuropa, also zu uns. Und diese Staaten, dazu gehörte Polen beispielsweise, das spielte auch historisch eine Rolle, aber Ungarn, Tschechien, alle diese Staaten wurden von uns als zu Mitteleuropa, auch vor allen Dingen auch kulturell zu Mitteleuropa gehörig betrachtet. Und diese Staaten sahen, dass sich ein Fenster öffnete nach Westen. Aber niemand wusste, wie lange dieses Fenster geöffnet bleiben würde. Und deshalb haben sie natürlich versucht, so schnell wie möglich in die NATO aufgenommen zu werden. Ich selbst habe die Beitrittsverhandlungen geführt mit den ersten drei neuen Mitgliedstaaten, also mit Ungarn, mit Tschechien und mit Polen. Und ich habe sozusagen aus persönlicher Erfahrung heraus gesehen, wie wichtig es diesen Staaten war, nicht primär in die NATO aufgenommen zu werden, sondern zur westlichen Wertegemeinschaft zu gehören, aber eben auch unter den Schutz der Verbündeten in der NATO zu kommen. Das Ganze wurde versucht, abgesichert zu werden, dadurch, dass wir parallel dazu mit Russland eine strategische Partnerschaft, wie wir das nannten, gründeten. Grundlage dafür war der 1997 mit Russland verhandelte NATO-Russland-Grundlagenvertrag. Ein ganz wichtiges Dokument, weil es die politische Abstimmung zwischen der NATO und damit die USA eingeschlossen, das muss man immer wieder betonen, und Russland regelte, gleichzeitig aber auch die militärische Zusammenarbeit regelte. Und wir hatten, ich war ja auch Vorsitzender des NATO-Russland-Rates, später dann Anfang des 21. Jahrhunderts, Und wir hatten eine sehr enge politische Abstimmung und auch eine sehr enge und vertrauensvolle militärische Zusammenarbeit. Und wir alle hatten eigentlich die Hoffnung, dass daraus etwas Neues entstehen könnte, eine neue Sicherheits- und Friedensarchitektur für Europa insgesamt. Ich will jetzt nicht die einzelnen Schritte aufführen, warum das dann alles nicht geklappt hat. Jedenfalls hat sich das Verhältnis immer weiter verschlechtert und wir haben die Chance nicht genutzt. Vor allen Dingen auch die Chance, die die sogenannte Charta von Paris bot, die also von Portugal bis an Vladivostok sozusagen eine Friedens- und Sicherheitszone bilden wollte. Das alles sind Fehler gemacht worden, große Fehler gemacht worden, insbesondere auch auf unserer Seite. Und ich will nur zwei Stichpunkte nennen, die ich als Wendepunkte im Verhältnis der NATO, insbesondere Vereinigten Staaten zu Russland sehe. Der strategische Wendepunkt war 2002, als die Vereinigten Staaten den ABM-Vertrag, also den Vertrag über die Abwehr strategischer Interkontinentalraketen, also antiballistische Systeme, einseitig aufkündigten. Dieser Vertrag war 1972 geschlossen worden. Er war sozusagen das Pendant zu dem Stabilisierungsvertrag über interkontinentalstrategische Angriffssysteme. Also Abwehr und Angriff sollten zusammen ein Gleichgewicht, ein interkontinentalstrategisches Gleichgewicht herstellen, das einen Krieg zwischen diesen beiden nuklearen Supermächten ausschloss. Russland hat diese Kündigung so verstanden, dass die Vereinigten Staaten sich einen Vorteil, eine Veränderung des Gleichgewichts zu Ungunsten Russlands verschaffen wollten. Der politische Wendepunkt war dann 2008 der NATO-Gipfel in Bukarest, auf dem der damalige Präsident Bush mit ziemlicher Brachialgewalt versucht hat, eine Einladung an die Ukraine und an Georgien zur Mitgliedschaft in der NATO zu verabschieden. Dieses ist ihm nicht gelungen. Aber wie das in solchen Verhältnissen immer, in solchen Situationen immer der Fall ist, hat man versucht, zur Gesichtswahrung dann eine Formulierung in das Kommuniqué aufzunehmen, die in etwa sagt, die beiden Staaten haben langfristig eine Perspektive, in die NATO eintreten zu können. Diese Dinge haben diese Architektur, die wir geschaffen hatten in den 90er Jahren, völlig verändert. Und dann entstand eine Entwicklung, die Sie alle kennen. Das war der Putsch dann im Februar 2014, wo der frei gewählte ukrainische Präsident Janukowitsch abgesetzt wurde. Dann gab es die Aufstände auch im Donbass der russischsprachigen Bevölkerung, die sich diskriminiert sah, weil sie ihre Sprache nicht sprechen durften, ihre kulturellen Geflogenheiten nicht ausüben durften und so weiter. Das ist dann durch das sogenannte Minsk-II-Abkommen, das insbesondere ja auch von Frau Merkel mit herbeigeführt wurde, damit sollte das Problem gelöst werden, denn die Ukraine verpflichtete sich, das war 2015, darin, diesen russischsprachigen ukrainischen Staatsbürgern die gleichen Rechte einzuräumen wie den ukrainisch sprechenden Staatsbürgern.
Bevor wir zum Minsker Abkommen kommen, vielleicht noch ein kurzer Rückblick, Herr Kuchert. Wir haben noch ein Bild aus dem Archiv von 2004, da waren Sie in Kiew. Wie muss man sich das vorstellen? Was haben Sie da gemacht als oberster Militär der NATO, sowohl in Russland als auch in Kiew? Wie hat man hinter den verschlossenen Türen diskutiert? Soll die Ukraine tatsächlich Richtung Brüssel blicken dürfen oder nicht? Wie war damals die Stimmung?
Das Ziel Russlands war bereits Mitte der 90er Jahre eine Art Pufferzone, ein Cordon sanitaire zwischen der NATO und Russland zu schaffen, weil man verhindern wollte, dass es zu einem Konflikt zwischen der NATO und Russland kommt. Ich kann als ein Beispiel dazu sagen, 1997 war der russische Generalstabschef Kwaschnin im NATO-Hauptquartier Ich habe mich über eine Stunde mit ihm unterhalten und er hat mir das auf eine sehr einfache Weise erklärt. Er hat gesagt, hier ist Russland, hier ist die NATO. Dazwischen ist ein Gebiet, in dem Krisen und Konflikte entstehen können, die so weit eskalieren, dass es nicht nur zu Spannungen zwischen uns, also Russland und der NATO kommt, sondern auch zu einem militärischen Konflikt. Wir müssen unbedingt das verhindern. Wir müssen gemeinsam Regelungen schaffen, die das nicht so weit kommen, damit es nicht so weit kommt, dass ein solcher Fall eintritt. Und in den Verhandlungen über den Grundlagenvertrag hat Russland dann entsprechend gefordert, dass in den Fällen, in denen die Sicherheit der NATO und Russlands betroffen ist, in diesen Fällen sollte es eine gemeinsame Entscheidung geben. Das ging natürlich nicht, denn über NATO-Angelegenheiten können nur NATO-Mitgliedstaaten entscheiden. Aber wir haben eine Formulierung immerhin gefunden, die auch für Russland akzeptabel war und die in irgendeiner Weise doch ein Mechanismus, würde zu weit führen, das zu erklären, die aber jedenfalls einen Mechanismus schaffen würde, der diese Möglichkeiten ausräumen würde. Das war das eine. Das andere war das Bestreben der Ukraine von Anfang an in die NATO zu kommen. Ich habe ja als Vorsitzender der NATO-Ukraine-Kommission der Generalstabschefs einen kleinen Stab in Kiew gehabt und wir haben und hatten es uns zur Aufgabe gemacht, die ukrainischen Streitkräfte in die Demokratie, der Ukraine zu integrieren. Also beispielsweise die parlamentarische Kontrolle der Streitkräfte sicherstellen, das Budgetrecht des Parlaments sicherzustellen, die den sowjettypischen Generalstab aufzulösen und einiges mehr. Und ich bin oft gefragt worden, auch in Interviews im ukrainischen Fernsehen oder im Rundfunk auch, wann werden wir denn jetzt Mitglied der NATO? Unsere Armee tut doch alles, was sie sagen. Und meine Antwort darauf war, sie müssen verstehen, dass nicht ihre Armee Mitglied der NATO wird, sondern die Ukraine als Staat, das Land Ukraine wird Mitglied der NATO. Und ich kann Ihnen nur sagen, das ist ein weiter Weg, wenn es Ihnen überhaupt gelingt, die Voraussetzungen zu erfüllen. Denn es ist eine ganz wichtige Hürde dabei ist, dass sie nicht nur die Voraussetzungen, die im NATO-Vertrag genannt sind, erfüllen, sondern dass auch alle NATO-Mitgliedstaaten diese Einladung an sie aussprechen, im Konsens an sie aussprechen. Und das ist eine Situation, die bis heute nicht erreicht wird. Auch auf dem letzten NATO-Gipfel vor einigen Monaten noch wurde zwar gesagt, die Ukraine ist auf einem irreversiblen Weg in die NATO, aber gleichzeitig wurde gesagt, die Einladung kann nur dann ausgesprochen werden, wenn alle Mitgliedstaaten einverstanden damit, dass die Ukraine eingeladen wird. Und wir wissen, dass einige Mitgliedstaaten nicht dazu bereit sind und wahrscheinlich auch auf längere Sicht dazu nicht bereit sein werden. Und das ist der Spannungsbogen, den ich eben geschildert habe, ja, in dem wir uns befinden. Cordon sanitaire auf der einen Seite, NATO-Mitgliedschaft auf der anderen Seite.
Dann gab es ja den großen Konflikt 2014, 2015, die Besetzung der Krim, Separatistenbewegung etc. und das erste und zweite Minsker Friedensabkommen. Und Kanzlerin Merkel hatte das ja maßgeblich mit ausgehandelt. Und sie hatte kürzlich ein Interview gegeben der Zeit und da sagt sie, das sei ein Versuch gewesen, der Ukraine Zeit zu geben, in der das Land erstarken konnte. Damals habe Russland die Ukraine leicht überrennen können. Auch die NATO sei damals nicht in der Lage gewesen, so viel Unterstützung zu leisten wie heute. Ist also tatsächlich möglicherweise auch etwas dran an dem Vorwurf aus Moskau, dass die NATO die Ukraine in diesem Zeitraum aufgerüstet hat?
Ja, das Minsker Abkommen sollte ja, ich hatte das ja am Anfang schon gesagt, sicherstellen, dass die russischsprachigen Ukrainer im Donbass die gleichen Rechte erhalten wie die übrigen Ukrainer. Dazu hatte sich im Minsk-II-Abkommen die Ukraine verpflichtet, von 2015 dazu verpflichtet, eine Verfassungsänderung bis zum Ende 2015 durchzuführen, die diese Gleichstellung regelt. Das ist nicht geschehen. Und wie wir heute wissen, hatte die ukrainische Regierung auch nie die Absicht, diese Gleichstellung herbeizuführen. Und nun sah, das war im Dezember vergangenen Jahres, aus dem Zeitinterview, das Sie zitieren, sah Frau Merkel, ja, eigentlich ging es uns ja auch gar nicht darum, sondern eigentlich ging es uns darum, Zeit zu gewinnen, damit die Ukraine aufgerüstet werden kann. Und genau das ist auch geschehen in den Jahren von 2014 bis 2022. Ist die Ukraine mit westlichen Waffensystemen ausgerüstet worden. Es ist eine relativ kampfstarke Armee entstanden von über 400.000 Mann. Und hinzu kam, dass ja auch sehr viele Manöver in der Ukraine durchgeführt wurden unter Beteiligung westlicher Soldaten. Eigentlich bis kurz vor dem Krieg, nämlich bis zum September 2021, haben diese Übungen in der Ukraine stattgefunden. Russland bezeichnet natürlich, gerade diese Erklärung von Frau Merkel würde das ja deutlich machen, dass Russland eigentlich betrogen wurde. Denn Russland sei davon ausgegangen, dass diese Vereinbarung von Minsk in der ehrlichen Absicht geschlossen wurde, die Dinge so zu regeln, dass es nicht zu einem Konflikt kommt. Das ist aber eine Interpretation, die man nicht kommentieren kann. Das ist die Perzeption Russlands. Aber es ist natürlich, wirft natürlich kein gutes Licht auf das Vorgehen auch des Westens, wenn das zutrifft, was Frau Merkel erklärt hat in diesem Interview.
Ich habe mir mal die Zahlen noch rausgesucht, weil es gab auch einen Faktencheck im Deutschlandfunk. Weil das wird immer wieder in der Debatte diskutiert, auch zwischen Wagenknecht und anderen. Weil sie hatte behauptet, in der Ukraine seien NATO-Soldaten stationiert gewesen. Und da haben die Kollegen recherchiert und herausgefunden, dass keine NATO-Soldaten dort stationiert gewesen seien. Aber es wurden 4.000 Soldaten aus NATO-Ländern dort der Aufenthalt gestattet, um ukrainische Soldaten auszubilden. Und es gab auch keine CIA-Basen, wie oft kolportiert wird, aber es gab 12 Spionageeinrichtungen an der ukrainischen Grenze zu Russland, die das CIA für die Ukraine gebaut hat. Also da merkt man schon, dass die NATO sehr aktiv auch an der Grenze Russlands gewesen ist, oder nicht?
Ja, also ich will jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen. Da gibt es immer unterschiedliche Interpretationen. Richtig ist, dass wir in der Tat die Ukraine sehr stark unterstützt haben. Wobei ich einen kleinen Einschub machen muss, nur der Präzision halber. Wenn wir von NATO-Soldaten sprechen, in diesem Zusammenhang, dann meinen wir eigentlich nicht Soldaten, die der NATO unterstellt sind, sondern wir meinen nationale Soldaten eines NATO-Landes. Das ist ein kleiner Unterschied. Also wenn zum Beispiel amerikanische Soldaten in die Ukraine geschickt werden, dann gehört Amerika zwar zur NATO, aber die Soldaten, die sich dort aufhalten würden, wären nationale Soldaten. Und das gilt für die anderen Länder auch. Also die NATO war nicht in dem Sinne in der Ukraine stationiert, aber viele NATO-Staaten, ich habe das ja schon erwähnt, haben sich ja an gemeinsamen Manövern beteiligt und auch Ausbildungsmaßnahmen durchgeführt mit der Ukraine. Und das war ja auch logisch, wenn sie westliche Waffen liefern, die technisch sehr anspruchsvoll sind, dann müssen sie die entsprechenden Soldaten auch daran ausbilden. Also das ist, glaube ich, eindeutig.
Michael aus Schleswig-Holstein fragt, ist Deutschland denn mittlerweile in der Ukraine bereits zur Kriegspartei geworden? Wie würden Sie das definieren, den Status momentan?
Naja, ich bin kein Völkerrechtler. Das würde ich mir auch nicht zumuten. Also wir unterscheiden ja jetzt unabhängig von den rechtlichen Aspekten, wir unterscheiden Staaten, die in den Krieg involviert sind, weil sie dort eigene Truppen einsetzen, beispielsweise. Und wir unterscheiden Soldaten, die indirekt beteiligt sind, an diesem Krieg beteiligt sind, weil sie eben die Ukraine unterstützen. Das ist völlig legitim, auch nach der UN-Charta, und ist keine, nach meiner Interpretation, keine völkerrechtlich relevante Kriegsbeteiligung.
Wobei, wie würden Sie denn momentan sozusagen die Konfliktlage beschreiben wollen? Gibt es dort so eine Art Stellvertreterkrieg zwischen europäischen Verbündeten und den USA versus Russland, und die Ukraine stellen die Soldaten und der Westen die Waffen und Know-how etc.? Kann man da wirklich von einem Stellvertreterkrieg sprechen?
Naja, es gibt amerikanische Senatoren, die das sagen. Die sagen, es ist doch eine hervorragende Situation. Sind keine amerikanischen Soldaten beteiligt, werden keine amerikanischen Soldaten getötet, und trotzdem die Ukrainer kämpfen sozusagen für uns. Auch bei uns wird ja häufig gesagt, die Ukraine würde unsere Werte verteidigen, unsere Freiheit mit verteidigen, da Russland nach einem militärischen Sieg möglicherweise ja auch weitere Staaten, unter anderem auch NATO-Staaten, angreifen würde. Also das muss man, glaube ich, sehr viel differenzierter sehen. Wir liefern Waffen, das ist überhaupt ein ganz wichtiger Punkt, bevor ich das vergesse. Man muss differenzieren zwischen dem, was wir leisten, damit die Ukraine diesen Krieg führen kann, und das haben wir ja während des gesamten Krieges auch getan, und dem, was daraus für strategische Konsequenzen entstehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben die Ukraine seit Beginn des Krieges massiv finanziell, humanitär, mit Waffenlieferungen, mit Ausbildung der Soldaten, überwiegend ja auch einige Brigaden in Deutschland, in Grafenwöhr, die ausgebildet wurden, massiv unterstützt. Die Frage ist, was hat das bedeutet für die Ukraine? Wenn wir die militärische Lageentwicklung seit dem 22. Februar 2022 bis heute sehen, dann ist trotz der massiven westlichen Unterstützung die militärische Lage der Ukraine immer kritischer geworden. Das bedeutet doch, wenn wir diese Entwicklung jetzt in die Zukunft verlegen und sagen, wir unterstützen die Ukraine weiter wie bisher, dann bedeutet doch das, dass die Ukraine immer schwächer wird und dass am Ende eine katastrophale militärische Niederlage der Ukraine steht. Und wir müssen uns dann fragen, haben wir nicht auch einen Beitrag dazu geleistet, indem wir nur die militärisch unterstützt haben und nicht versucht haben, den Krieg durch einen Interessenausgleich zu beenden und damit die ukrainische Bevölkerung zu schützen, die todbringenden Waffenwirkungen zu beenden, die Zerstörung des Landes zu beenden. Das ist doch die Frage, die wir uns stellen müssen am Ende des Tages. Und ich habe den Eindruck, dass die ukrainische Führung aufgrund der militärischen Lageentwicklung größte Besorgnis hat im Augenblick. Denn wir sehen, auf dem Schlachtfeld marschieren die Russen immer weiter langsam, aber immer weiter vor und versuchen ihr militärisches Ziel, nämlich die Einnahme der vier Donbass-Regionen, die in den alten Verwaltungsgrenzen, diese Einnahme zu erreichen. Und gleichzeitig, ich glaube, dass die Ukraine weiß, dass dieses nicht mehr abzuwenden ist. Und deshalb, und so muss man, glaube ich, auch den Vorstoß in die Kursk-Region verstehen, indem die Ukraine versucht hat, hier auf russischem Territorium ein Faustpfand zu gewinnen. Aber es geht ja jetzt wieder einen Schritt weiter. Der nächste Eskalationsschritt wird ja voraussichtlich morgen erfolgen. Morgen wird der britische Premierminister mit dem amerikanischen Präsidenten zusammentreffen. Die beiden Außenminister waren gerade in Kiew und haben mit dem ukrainischen Präsidenten dessen Forderung besprochen, weitreichende Waffen zu erhalten und die Begrenzung für den Einsatz dieser Waffen auf und unter Ausschluss sozusagen des russischen Kernlandes, diese Begrenzung aufzuheben. Und ich habe den Eindruck, dass Präsident Biden, der ja lange versucht hat, das zu verhindern, weil er, wie er wörtlich sagte, einen dritten Weltkrieg verhindern wollte, nun schwankend geworden ist und morgen möglicherweise diesem Druck nachgeben wird. Dann haben wir einen erheblichen Eskalationsschritt zur Erweiterung, zur Erhöhung der Kampfhandlungen, der Intensität der Kampfhandlungen morgen getan. Und wie das immer bei Eskalationen sind ja nie einseitig, sondern der Gegner, wenn wir den Druck auf den Gegner erhöhen oder die Ukraine den Druck auf Russland erhöht, dann wird Russland umgekehrt den Druck auf die Ukraine erhöhen. Und so schaukeln wir uns immer höher. Und die Frage ist, wer greift in diese Eskalationsspirale ein? Oder greifen wir überhaupt nicht ein in diese Eskalationsspirale und lassen die Dinge sich so entwickeln, so nach der Natur des Krieges? Der Krieg ist ein Akt der Gewalt, sagt Clausewitz. Und es gibt keine Begrenzung in der Ausübung dieser Gewalt. Einer gibt dem anderen sozusagen den Anlass zu eskalieren. Und so geht es immer weiter bis zur totalen Vernichtung der einen Seite oder beider Seiten.
Viele Leserinnen und Leser fragen sich, warum die NATO nicht viel stärker beziehungsweise auch der Westen im Vorfeld versucht hat, diesen regionalen Konflikt. Wir haben ja schon über das Minsker Abkommen 1 und 2 gesprochen, aber wirklich zu versuchen einzudämmen, damit nicht der Februar 2022 die Großoffensive Russlands stattfindet. Und auch danach gab es doch auch Verhandlungsversuche und ich meine auch Gesprächsbereitschaft von Seiten Moskaus. Sehen Sie da irgendwo eine Chance, die wir nicht genutzt haben, fatalerweise?
Ich sehe wirklich dramatische Fehlentscheidungen des Westens. Die erste Fehlentscheidung ist die, dass wir nicht vor Beginn des Krieges nicht intensiv mit Russland verhandelt haben, um einen Krieg zu vermeiden. Die Chance dazu gab es. Russland hatte am 17. Dezember 2021 Vertragsentwürfe an die NATO und an die Vereinigten Staaten geschickt und vorgeschlagen, über diese Vertragsentwürfe, in denen es um Sicherheitsgarantien für beide Seiten, um Abrüstung und Stabilisierungsmaßnahmen, um vieles mehr ging, über diese Maßnahmen zu verhandeln, um einen Krieg zu verhindern. Das ist vom Westen nicht gemacht worden. Ich gebe zu, diese Vorstöße Russlands waren im Ton sehr scharf, sehr drängend, sehr massiv. Aber so ist es eben, wenn man geht immer von Maximalforderungen aus bei Verhandlungen. Aber es ist nicht einmal ein ernsthafter Versuch unternommen worden, über diese Dinge zu verhandeln. Das Zweite ist, beide Seiten haben sehr schnell nach Kriegsbeginn eine Entscheidung getroffen oder festgestellt zunächst mal, dass sich möglicherweise ihre militärischen Fähigkeiten nicht ausreichen, ihre Ziele zu erreichen. Russland hatte einen Vorstoß unternommen nach Kiew, aber dies geschah unter erheblichen Verlusten und es war nicht klar, ob das Ziel, das man erreichen wollte, auch erreichbar war, während die Ukraine auf der anderen Seite die russischen militärischen Fähigkeiten deutlich überschätzt hat und glaubte, man müsste rechtzeitig jetzt versuchen, die Kampfhandlung zu beenden. So kam es zu den Verhandlungen in Istanbul. Und in Istanbul gab es eine deutliche Annäherung der beiden Positionen, insbesondere auch, weil die Ukraine einen Vorschlag gemacht hat am 29. März 2022, der weitgehend auch von Russland akzeptiert wurde. Es waren einige Fragen noch offen, das ist richtig, aber die Absicht war, diese noch offenen Fragen, also ich nenne nur ein Beispiel, es ging um die Zahl der ukrainischen Truppen. Russland wollte eine relativ niedrige Zahl und die Ukraine wollte eine höhere Zahl und ähnliches mehr. Diese Fragen sollten dann in einem direkten Gespräch zwischen den beiden Präsidenten Putin und Zelensky schließlich ausgeräumt werden. Es ist heute eindeutig, dass der Westen nicht an einer Vereinbarung interessiert war. Dabei hat unter anderem auch der...
Was sind die Gründe?
Es gibt viele Gründe dafür. Also die ehemalige Staatssekretärin im amerikanischen Außenministerium hat noch vor wenigen Tagen gesagt, diese Verhandlungen waren nicht in unserem Interesse, das Ergebnis dieser Verhandlungen war nicht in unserem Interesse. Aber eine entscheidende Rolle dabei hat insbesondere der britische Premierminister Johnson gespielt, der am 9. April 2022 unangemeldet nach Kiew reiste und dem ukrainischen Präsidenten erklärte, eben, dass wie er sagte, der kollektive Westen nicht an einer friedlichen Lösung interessiert sei. Es hat übrigens dann schon am 24. März eine Ad-hoc-NATO-Gipfelkonferenz in Brüssel gegeben, in der man versucht hat, eine einheitliche Position im Hinblick auf diese Verhandlungen zu erzielen. Und in amerikanischen Zeitungen wird über diese Entwicklung sehr ausführlich berichtet. In Deutschland hat eine solche Diskussion ja nicht stattgefunden.
Welche Rolle spielte Butscha? Weil Kiew behauptet Butscha immer,
Butscha. Butscha geschah am 30. März und die Verhandlungen sind bis zum 17. April weitergeführt worden. Also die New York Times beispielsweise schreibt, aber auch Foreign Affairs, beide schreiben, Butscha hätte darauf keinen Einfluss gehabt. Ich könnte mir aber vorstellen, ich sage es voll, ist mal so formulieren, dass natürlich ein Treffen nach Butscha, ein Treffen der beiden Präsidenten in der ukrainischen Bevölkerung nicht besonders wohlwollend aufgenommen worden wäre. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Aber für die Verhandlungen selbst hat das keine Rolle gespielt. So, sonst wären sie ja am 30. oder spätestens am 1. April dann direkt abgebrochen worden. Es hat also drei Vertragsentwürfe gegeben, oder Istanbuler Kommuniqué werden sie genannt. Diese Entwürfe sind, das erste ist vom 15. März und der letzte ist dann, ich glaube, vom 15. April sogar oder 17. April. Und daran sieht man, wenn man diese Entwürfe betrachtet, dann sieht man auch, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben, wie sich die beiden Seiten immer stärker angenähert haben. Also auch das war eine Chance, muss man sagen, eine große Chance. Vor allen Dingen bedeutet es, dass ein solches Ergebnis, wie es damals möglich war, heute nicht mehr erzielt werden kann.
Ja.
Es gab dann vielleicht noch einen Satz, es gab dann immer wieder Situationen, in denen man Verhandlungen hätte aufnehmen können, beispielsweise im September 22, bevor Russland die Mobilmachung machte. Ja. Aber Man muss eben auch erwähnen, dass der ukrainische Präsident am 4. Oktober 2022 in einem Dekret Verhandlungen mit Russland verboten hat. Dieses Dekret ist bis heute nicht aufgehoben worden. Es hat von russischer Seite immer wieder Vorstöße gegeben. Allerdings haben beide Seiten große Hürden aufgerichtet für Verhandlungen. Also Russland beispielsweise durch die Annexion der vier Regionen, Donbass-Regionen, die zu russischem Staatsgebiet erklärt wurden. Die Ukraine durch das Dekret, das ich eben nannte, aber auch durch Forderungen, beispielsweise, dass die russischen Streitkräfte vor Beginn der Verhandlungen völlig abgezogen werden müssen aus der Ukraine und ähnliches mehr. Entscheidend ist deshalb, dass diese Vorbedingungen nicht aufrechterhalten werden. Und da gibt es eben, um auch mal einen positiven Touch hier reinzubringen, es gibt eben einen Vorschlag der Chinesen vom Februar vergangenen Jahres, der genau diesem Aspekt Rechnung trägt. Die Chinesen schlagen nämlich vor, einige wichtige Aspekte, die Beachtung der UN-Resolution und so weiter, aber vor allen Dingen schlagen sie vor, dass die Verhandlungen dort fortgesetzt werden, an dem Punkt fortgesetzt werden, wo sie Mitte April 2022 abgebrochen wurden. Das würde bedeuten, dass die Hürden, die beide Seiten aufgebaut haben, zunächst mal beiseite geräumt werden und man überhaupt mit Verhandlungen beginnen kann. Dass diese wichtigen Punkte dann für beide Seiten in den Verhandlungen wieder auf die Tagesordnung kommen, versteht sich von selbst. Aber man könnte wenigstens Verhandlungen beginnen. Übrigens hat Putin vor einigen Tagen nochmal erklärt, dieser chinesische Ansatz, der sei durchaus wichtig. Und man sollte in der Tat dort beginnen, fast wörtlich jetzt wie der chinesische Vorschlag, wo man in Istanbul aufgehört hat.
Friedhelm Lange fragt, wenn ich mich recht erinnere, war das USA-Kriegsziel, Russland zu schwächen, dass ihm ein solcher Angriff nicht wieder möglich sei. Ist dieses Kriegsziel denn noch unvollendet?
Also das gibt mir Gelegenheit, eine Klarstellung zu machen, weil es geht immer um die Frage Krieg gewinnen oder militärisch etwas erreichen. Ein Krieg gewinnt man dann, wenn man die politischen Ziele erreicht in diesem Krieg, deretwegen man diesen Krieg führt.
Und was sind das für Ziele? Das ist ein guter Punkt.
Da komme ich jetzt drauf. Wenn das, was ich jetzt gesagt habe, richtig ist, wovon ich ausgehe, kann keiner diesen Krieg gewinnen, politisch gewinnen. Weder Russland, noch die Vereinigten Staaten und schon gar nicht die Ukraine. Russland wollte ja, das hatte ich vorhin erwähnt, vor allen Dingen eine Pufferzone haben. Die Ukraine sollte nicht in die NATO, die Ukraine sollte neutral werden. Diese Pufferzone wird es so wahrscheinlich nicht mehr geben. Und die NATO-Erweiterung ist sogar inzwischen fortgeschritten. Also die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die NATO ist ein enormer Rückschlag, sicherheitspolitischer Rückschlag für Russland. Die Vereinigten Staaten, das ist ja die Frage, die Sie jetzt ansprechen, hatten sich zum Ziel gesetzt, Russland politisch, wirtschaftlich und militärisch zu schwächen. Warum? Ist relativ einfach. Wir sehen im Hintergrund, man muss diesen Krieg vor dem Hintergrund sehen, der Weltlage, der neuen Weltordnung, würde ich einmal sagen, die gekennzeichnet ist durch die Rivalität der großen Mächte. China, Russland, die Vereinigten Staaten. Russland ist durch diesen, das zeigt dieser Ukraine-Krieg, ist kein Staat mehr, der die Weltmachtstellung der Vereinigten Staaten gefährden könnte. Aber China ist der eigentliche Herausforderer. China wird in kürzester Zeit politisch, technologisch, wirtschaftlich und militärisch die Nummer eins als Weltmacht werden, die Vereinigten Staaten ablösen. Das heißt, durch die enge Verbindung zwischen China und Russland schwächt man Russland, dann schwächt man auch den Hauptgegner, nämlich China. Das ist das Ziel der Vereinigten Staaten. Es gibt noch andere Ziele. Also gerade wieder hat der republikanische Senator Lindsey Graham erklärt, uns geht es eigentlich um die Bodenschätze in der Ukraine. Und Sie wissen ja, ein deutscher Politiker hat ja auch vor einiger Zeit erklärt, eigentlich geht es um Lithium im Donbass. Also ich erwähne das nur, das, was ich zunächst gesagt habe, ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also dieses
Ziel. Aber wird denn dieses Kriegsziel auch erreicht oder täuscht sich da die NATO nicht?
Bitte?
Täuscht sich die NATO da nicht enorm, beziehungsweise Washington, wenn sie sagt, Russland werde geschwächt? Wenn man sich die Wirtschaftszahlen beispielsweise anguckt, so haben die Wirtschaftssanktionen beispielsweise wenig bewirkt. Die russische Wirtschaft ist relativ stabil, wächst sogar. Ja. Die Rüstungsindustrie ist wesentlich stärker als die beispielsweise in Deutschland oder Westeuropa. Da gab es gestern eine sehr interessante Studie des Kieler Instituts für Wirtschaft, für Weltwirtschaft, die genau das nämlich besagt, dass die Rüstungsindustrie Russlands enorm zugelegt hat. Die produzieren mittlerweile mehr Raketen, Panzer, Drohnen, als sie in der Ukraine verfeuern.
Also nehmen wir mal die drei Punkte, die die Amerikaner erreichen wollten. Politische, wirtschaftliche, militärische Schwächung. Politisch geht Russland gestärkt aus diesem Krieg hervor. Ich verweise jetzt auf die BRICS-Organisation, also diese Organisation aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die einen enormen Zuspruch erhält. Es sind gerade Anfang des Jahres 6 neue Mitglieder aufgenommen worden. Und dabei ist insbesondere auch Saudi-Arabien ein über Jahrzehnte engster Verbündeter der Vereinigten Staaten. Und viele, die Zahlen schwanken, zwischen 30 und 50 Staaten stehen Schlange, um Mitglied in dieser Organisation zu werden. Also politisch ist Russland enorm aufgewertet worden. Und Sie sehen das auch an dem Verhalten, selbst bei einem Land wie Indien, das versucht so ein bisschen zwischen Westen und Asien zu pendeln, aber doch in dem Krieg eine sehr klare Position für Friedensverhandlungen einnimmt. Wirtschaftlich haben die Sanktionen, die ja, als die Europäische Union damit begann, wurde ja gesagt, diese Sanktionen sollen dazu führen, dass Russland diesen Krieg abbricht, beendet und dass wir, die westlichen Staaten, die europäischen Staaten, keinen Schaden nehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Der Krieg ist immer weitergegangen, ist sogar eskaliert. Und schauen Sie sich unsere Wirtschaft an, insbesondere die deutsche Wirtschaft, aber auch die anderer europäischer Staaten. Und wie Sie es eben richtig sagten, schauen Sie sich die russische Wirtschaft an. Das Wachstum des russischen Bruttoinlandsproduktes ist enorm. So, dann bleibt nur noch die Frage, wie sieht es militärisch aus? Und das ist ganz eindeutig. Die russischen Streitkräfte sind heute stärker als vor dem Ukraine-Krieg. Und zwar genau aus den Gründen, die Sie eben genannt haben. Deshalb sage ich, diesen Krieg kann niemand gewinnen. Und das sollte einigen Politikern eine Anregung zum Nachdenken sein. Etwas anderes ist es, das muss ich ja Vollständigkeit halber noch sagen, wenn man über einen militärischen Sieg oder eine militärische Niederlage spricht. Diese militärische Niederlage zeichnet sich ja immer mehr in der Ukraine ab. Das ist ganz offensichtlich, gerade auch in den letzten Wochen machen die Russen enorme Fortschritte. Die Ukraine versucht jetzt, ihre Strategie zu ändern, da sie auf dem Schlachtfeld unterlegen ist und immer mehr Gebiete auch abtreten muss an die russischen Streitkräfte, versucht sie, den Krieg nach Russland zu verlagern, zunächst durch die Kursk-Offensive und jetzt, indem sie verlangt, weitreichende Waffen, die mehrere hundert Kilometer weit reichen, um Ziele tief im russischen Territorium, auf russischem Territorium zu bekämpfen. Also Kommandozentralen, Flugplätze, Erdölraffinerien und ähnliche Dinge mehr. Damit versucht die Ukraine ganz offensichtlich, eine militärische Niederlage abzuwenden. in dem die russische Bevölkerung so gegen diesen Krieg eingestellt wird durch die ständigen Angriffe, dass die russische Regierung den Krieg nicht fortführen kann. Denn das ist eine der drei Möglichkeiten, wie man einen militärischen Sieg erringt. Die erste Möglichkeit ist die, dass die eigene Bevölkerung den eigenen Streitkräften die Unterstützung versagt. Das ist das Ziel jetzt, was die Ukraine in Russland erreichen will. Die zweite Möglichkeit ist die, dass es gelingt, den Gegner von seinem Nachschub abzuschneiden. Treibstoff, Munition, Verpflegung und so weiter. Das ist das, was die Ukraine versucht hat im letzten Jahr mit der großen Offensive, indem sie bis zum Asowschen Meer vorstößt, die Krim, die eine logistische Drehscheibe für die russischen Streitkräfte in der Ukraine sind, abzuschneiden vom russischen Festland. Und da spielt auch die Brücke eine Rolle, die Kertschbrücke. Das ist auch nicht gelungen. Und die dritte Möglichkeit ist die, dass die Streitkräfte des Gegners vernichtend geschlagen werden. Und das ist die Situation, wie sie sich im Augenblick auf dem Schlachtfeld in der Ukraine abzeichnet.
Wir haben von der Osnabrücker Friedensinitiative gleich mehrere Fragen bekommen, unter anderem die, welche Aussichten bieten nach Ihrer Ansicht die Vorbereitung einer zweiten Friedenskonferenz? Kanzler Olaf Scholz hat ja auch am Wochenende eine kleine rhetorische Wende vollzogen, indem er suggerierte, er hätte einen eigenen Friedensplan und Russland möge doch bei der nächsten Friedenskonferenz auch dran teilnehmen. Ist das ein realistischer Plan oder mehr eine Finte oder ein politischer Trick, um jetzt vor den nächsten Landtagswahlen nochmal die Kurve zu kriegen?
Also zunächst muss man sagen, der Bundeskanzler hatte in der letzten Woche ein Vier-Augen-Gespräch mit Präsident Zelensky in Frankfurt, der ja zu dieser Rammstein-Konferenz, an dieser Rammstein-Konferenz teilgenommen hat. Und offensichtlich hat Zelensky ihn gebeten, diesen sogenannten Zelensky-Friedensvorschlag zu unterstützen. Sie haben es erwähnt, es gab zuletzt auf dem Birkenstock in der Schweiz eine Konferenz dieser Art, die aber ein Fehlschlag war. Die Absicht Zelenskys ist es, eine große internationale Unterstützung zu generieren für seinen Standpunkt, für seinen 10-Punkte-Plan. Das ist da nicht gelungen. Aus diesem 10-Punkte-Plan sind nur 3 überhaupt auf die Tagesordnung gekommen. Diese 3 haben mit dem Krieg eigentlich nur sekundär etwas zu tun. Also Gefangenenaustausch und ähnliches mehr, ja. aber nicht die entscheidenden Punkte. Und das zweite wichtige Aspekt war natürlich, dass der eigentliche Kriegsgegner Russland ja gar nicht daran teilgenommen hat. Also man kann nicht über Dritte mit Russland verhandeln. Nun soll also ein weiterer Gipfel dieser Art vorbereitet werden, auch wieder um internationale Unterstützung für die Ukraine zu generieren. Und dazu soll dann Russland eingeladen werden. Nur muss man sich diese 10 Punkte einmal genauer anschauen. Erstens ist so eine Konferenz keine Friedensverhandlung zwischen den beiden Kriegsparteien, sondern es ist im Grunde eine offene Diskussion mit vielen Beteiligten. Und da mögen die einen positiv zu dem Zelensky-Plan stehen, die anderen negativ. Auch bei der letzten Konferenz haben ja einige diese Schlusserklärung gar nicht unterschrieben, selbst obwohl diese 3 Punkte völlig unstrittig waren. Aber ich finde es deshalb merkwürdig, dass der Bundeskanzler diesen Schritt unterstützt, diese Vorgehensweise unterstützt, die aus meiner Sicht im Hinblick auf das Kriegsende eine Sackgasse ist. Warum unterstützt er nicht den chinesischen Vorschlag, den zum Beispiel auch die Indien unterstützt, den Brasilien unterstützt und viele andere Staaten? Warum erklärt ihm niemand, dass diese Punkte, die dort Grundlage sein sollen, gar nicht realisierbar sind? Das ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, unverständlich. Also ich halte das für einen Irrweg. Aber es ist natürlich, es kommen hier zwei Dinge zusammen. Die Ukraine muss Friedenswillen zeigen, aus zwei Gründen. Einmal, weil sich die militärische Lage so dramatisch negativ entwickelt. Zum anderen aber auch, weil es für die gesamte Unterstützung durch, insbesondere durch die Vereinigten Staaten, den Hauptunterstützer, ein Verfallsdatum geben könnte. Nämlich den 5. November. Denn wenn Trump Präsident wird, das hat er nun mehrfach immer wieder betont, wird er den Krieg sofort beenden.
Was heißt das aus Ihrer Sicht? Diese Frage haben wir hier auch von den Lesern. Was bedeutet das? Wie will Trump das machen?
Das ist relativ einfach erklärt. Also ich kenne nicht sein, er hat angeblich Leute beauftragt, einen Plan auszuarbeiten. Ich kann nur vermuten, er wird möglicherweise sagen, wir unterstützen dich weiter, Zelensky, wenn du jetzt bereit bist, mit Russland bilaterale Friedensverhandlungen aufzunehmen. Bist du das nicht, endet die Unterstützung sofort.
Was dann, denke ich, auch zum militärischen Kollaps führen würde.
Sofort. Sofort.
Es gibt noch einen Plan, den Nula-Plan zum Frieden. Und den fand ich auch ganz interessant, auch von der Osnabrücker Friedensinitiative. Die haben das eingereicht und der sieht vor, es soll UN-Projektorate geben der besetzten Gebiete. Also die UNO sollte dann die besetzten Gebiete anscheinend kontrollieren. Rückkehrmöglichkeit für Geflüchtete und Vertriebene und eine Abstimmung über die Zugehörigkeit nach 10, 15 Jahren. Ist das nicht tatsächlich ein realistischer Plan, auch wenn man sozusagen de facto damit die Trennung der besetzten Gebiete von der Ukraine festschreibt?
Also ich finde das ganz das insofern interessant, weil ich selber gemeinsam mit anderen einen Friedensplan veröffentlicht habe, schon vor einiger Zeit. Und da spielte natürlich auch diese Frage eine Rolle. Was passiert mit den Donbass-Gebieten? Was passiert mit der Krim? Wir haben versucht, die Positionen beider Seiten so realistisch wie möglich aufzunehmen. Also insbesondere auch, das muss ich betonen hier an diesem Punkt, auch zurückzugreifen auf das, wozu sich beide Seiten in den Istanbuler Verhandlungen bereit erklärt hatten. Also was damals bereits akzeptabel war, was heute möglicherweise nicht mehr akzeptabel ist, das aufzunehmen. Und dazu gehörten ähnliche Aspekte wie die Lula hier vorgeschlagen hat. Wir sind auch von einer UN-Friedenstruppe ausgegangen, die sozusagen eine Pufferzone zwischen beiden Kriegsparteien bildet, für Stabilität sorgt, für die auch die Grundlage bildet für Referenden in diesen Gebieten. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten gehen. Also wie wir damals das formuliert haben, wird es möglicherweise heute nicht mehr realisierbar sein, weil einfach der Krieg weitergegangen ist und durch diesen Krieg, durch die Entwicklung der militärischen Lage Fakten geschaffen wurden, die man nicht einfach beiseite wischen kann.
Also
aber
Putin ist
in Brasilien hat auch im Übrigen gemeinsam schon im, ich glaube, vor ein paar Monaten mit China einen Plan vorgelegt, der anschließt an dem, was China schon vor einem Jahr vorgeschlagen hat.
Also ein Friedensschluss bzw. Waffenstillstand wird für Kiew jetzt wesentlich teurer als noch vor 2 Jahren. So bitter das ist. Das ist ja auch eine völkerrechtswidrige Aggression, aber realpolitisch betrachtet, militärisch, muss man sagen, die Zielsetzungen von Zelensky wie auch des Westens waren illusorisch, oder?
Sie sind es immer noch. Sie sind es immer noch. Es ist an der Zeit, sich für die Realität zu öffnen. Es ist an der Zeit, Rationalität, Vernunft einkehren zu lassen. Es ist auch an der Zeit, einmal zu überlegen, ob das richtig ist, was die ukrainische Regierung vorschlägt, oder ob man nicht besser das tun sollte, was gut ist für die ukrainische Bevölkerung. Denn auch in der Ukraine wächst ja die Bereitschaft zu Verhandlungen, zu einem Waffenstillstand, zu einem Ende des Krieges. Und wenn Sie sich die Verluste ansehen, die menschlichen Verluste und die Zerstörung des Landes, dann ist doch das auch eine ganz logische Entwicklung. Also daran geht nichts vorbei. Ich wundere mich nur, wenn ich über die Diskussion, die auch in unserem Land geführt wird, vor allen Dingen von militärischen und strategischen Laien, die immer nur diese militärischen Aspekte von einer Waffe, von einer Wunderwaffe zur nächsten. Keine dieser Waffen, die bisher gefordert wurden und geliefert wurden, haben die strategische Lage zugunsten der Ukraine verändert. Und Sie werden sehen, auch wenn morgen entschieden wird, dass Langstreckenwaffen durch die Ukraine eingesetzt werden können. Ja, die Zerstörungen werden größer werden. Die Russland wird mit größeren Zerstörungen in der Ukraine reagieren. Aber die strategische Lage, so wie sie im Donbass jetzt sich entwickelt hat, wird nicht geändert werden. Und das bedeutet, wir können so weitermachen, ja, aber das Ende wird ein sehr bitteres für die Ukraine sein, wenn nicht langsam tatsächlich sich ein vernünftiger Ansatz durchsetzt, nämlich nicht auf die russischen Forderungen einzugehen. Das wird ja immer gesagt, wer Frieden fordert, der fordert, auf die russischen Forderungen einzugehen. Nein, überhaupt es zu Verhandlungen kommen zu lassen und die Ukraine auch in diesen Verhandlungen zu unterstützen, das ist doch völlig klar. Nicht, das haben Sie ja eben auch durch Ihre Betonung, dass es sich um einen völkerrechtlichen Krieg handelt, bestätigt. Das ist ja gerechtfertigt. So wie wir militärisch bisher unter einem massiven Aufwand die Ukraine unterstützt haben, aber vergeblich unterstützt haben, denn die Situation ist ja immer kritischer geworden, können wir das natürlich auch in den Verhandlungen machen. Und wir können beispielsweise auch, wie das ja auch in den bilateralen Verträgen, auch Deutschland hat ja am 16. Februar einen bilateralen Vertrag mit der Ukraine geschlossen, über 10 Jahre, in dem wir uns verpflichtet haben, die Ukraine weiter zu unterstützen. So können wir das natürlich auch in den Verhandlungen tun. Aber wir können nicht die Dinge, den Lauf des Krieges sich selbst überlassen. Nicht sozusagen einfach wegschauen, was dort auf dem Schlachtfeld passiert, sondern wir müssen, leben im 21. Jahrhundert. Wir haben zivilisatorische Schritte durchgeführt in den letzten 200 Jahren, die Auswirkungen des Krieges minimiert haben und die verhindert haben, dass Kriege entstehen und die dafür gesorgt haben, dass Kriege beendet wurden vernünftig. Wir können doch das alles, was wir uns in den vielen Jahren an positiven, aufklärerischen erarbeitet haben, nicht einfach über den Haufen werfen und sagen, wir machen einfach weiter so wie bisher und das Schicksal der ukrainischen Bevölkerung ist uns völlig egal.
Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Ab morgen darf die Ukraine wahrscheinlich mit Mittelstreckenraketen tief in russisches Gebiet feuern. Da gibt es auch theoretisch die Möglichkeit, die Gefahr, dass Querschläger entstehen, dass diese Raketen auch sensible Punkte treffen, in Moskau beispielsweise. Und das ist ja nur ein Aspekt. Und deswegen kann ich auch die Leserinnen und Leser gut verstehen. Wir haben viele Fragen, die lauten, wie groß ist die Gefahr eines Weltkrieges? Und wenn wir Mittelstreckenraketen in Deutschland wieder stationieren, wird dadurch nicht der Frieden auch in Mitte Europa gefährdet?
Wir haben, glaube ich, nicht mehr allzu viel Zeit, deshalb will ich mich kurz fassen. Beide Seiten, also Russland und die Vereinigten Staaten, haben bisher versucht, eine direkte Konfrontation, einen Konflikt zu vermeiden. Und zwar wirklich unter auch schwierigen Bedingungen. Aber je schlechter die Situation, je negativer die Situation der Ukraine sich entwickelt hat, umso eher waren die Vereinigten Staaten bereit, das, was sie bisher als Eskalation zu einem, wie Präsident Biden es selbst formulierte, als Eskalation zu einem dritten Weltkrieg ansagen, das hinzunehmen. Und das Risiko, dass tatsächlich diese Eskalation immer weitergeht und dann an einen Punkt kommt, wo sie nicht mehr kontrollierbar ist, dieses Risiko ist groß. Und dabei muss man immer auch berücksichtigen, dass aus ganz verständlichen Gründen, auch wenn ich es ablehne, die Ukraine immer bemüht ist, auch den Westen mit in diesen Krieg hineinzuziehen. Und die Ukraine hat beispielsweise das Frühwarnsystem Russlands angegriffen, das ein ganz entscheidender Aspekt für das interkontinentalstrategische, das nuklearstrategische Gleichgewicht der beiden nuklearen Supermächte ist. Das ist ein enormes Risiko, das sie hier eingegangen ist. Und wenn jetzt weitreichende Waffen geliefert werden, dann werden die Möglichkeiten, die Optionen der Ukraine, solche Ziele anzugreifen, die für Russland eine existenzielle Bedeutung haben, insbesondere im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, diese Möglichkeiten steigen und damit auch das Risiko, dass dieser Krieg ausgeweitet wird. Deshalb kann man nur warnen davon, kann nur zur Vernunft aufrufen und sagen, nicht immer neue rote Linien überschreiten, bis wir an dem Punkt angekommen sind. Ich würde einmal sagen, wie Sie in Niedersachsen sagen würden, am Punkt des oder am Point of No Return erreichen. Dieses Risiko besteht. Und was diese Mittelstreckensysteme angeht, muss man Folgendes sagen. Ich habe ja in meiner Jugendzeit, muss ich schon fast sagen, im Bundeskanzleramt für Helmut Schmidt gerade dieses Thema der Nachrüstung des Doppelbeschlusses bearbeitet. Und ich weiß, mit welchem Energie sich Helmut Schmidt bemüht hat, die Risiken, die durch die sowjetische Hochrüstung, nukleare Hochrüstung mit eurostrategischen Nuklearwaffen, also SS-20, dieses Risiko zu beseitigen. Die Vereinigten Staaten führten parallel dazu Verhandlungen mit Russland über die Begrenzung nuklearstrategischer Systeme, aber sie kümmerten sich überhaupt nicht darum, dass hier eine Aufrüstung erfolgte, die auch dazu führte, dass letztlich die NATO-Strategie nicht mehr umsetzbar war. Helmut Schmidt war erfolgreich. Und nun kommt einige Jahre danach, einige Jahrzehnte danach, eine ähnliche Situation. Man kann das nicht direkt miteinander vergleichen, aber man muss eben sehen, dass diese Waffensysteme aus russischer Sicht nicht Teil der in der Verfügungsgewalt der Europäer oder der NATO stehen, sondern es sind vorgeschobene amerikanische Systeme. Das heißt, Deutschland wird zum strategischen Vorfeld der Vereinigten Staaten. Und nicht erst vor wenigen Wochen am Rande des NATO-Gipfels gab es diese Erklärung zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Bundeskanzler Scholz, dass die USA diese Entscheidung getroffen haben. Es ist keine gemeinsame Entscheidung, sondern dass die USA diese Entscheidung getroffen haben. In Wahrheit haben die Vereinigten Staaten diese Entscheidung bereits 2021 getroffen, indem sie entschieden haben, einen entsprechenden Verband, der diese Systeme aufnehmen soll, in Deutschland aufzubauen. Das muss man sehen. Dieses ist kein Mittel der Abschreckung für die NATO, sondern es ist ein vorgeschobenes System der Vereinigten Staaten, das aus russischer Sicht das Gleichgewicht zwischen den beiden Supermächten zu Ungunsten Russlands verändern könnte. Und diese Fähigkeit, die Helmut Schmidt damals an den Tag gelegt hat, sich auch in die Situation der anderen Seite zu versetzen, die Risiken, die für uns damit verbunden sind, richtig einzuschätzen und dann auch den Mut aufzubringen, dem amerikanischen Präsidenten damals Jimmy Carter gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Giscard d'Estaing und dem britischen Premierminister Callaghan im Januar 1979 zu sagen, wir akzeptieren nicht, dass du über nuklearstrategische Systeme mit Russland verhandelst und hier ein eurostrategisches Vernichtungspotenzial aufgebaut wird. Wir akzeptieren es nicht. Es muss eine Lösung geben. Das würde ich mir wünschen von unseren Politikern heute. Denn die Situation ist nicht identisch, aber sie ist vergleichbar.
Lieber Herr Kuhiger, vielen, vielen Dank für Ihre klaren Worte und Analysen. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und ich befürchte, dieser Krieg, der wird noch sehr fürchterlich und auch nicht so schnell enden. Nächste Woche starten wir ein großes vierwöchiges Themenspezial Gesundheitszeit und gehen deshalb im Expertentalk der Frage nach Organspende, soll ich oder nicht. Mit dabei werden sein Petra Sitte, sie ist Vizepräsidentin des Bundestages, Franziska Liebhardt, sie ist Goldgewinnerin und Para-Olympianikin und Eugen Brisch, der war schon mehrfach bei uns von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sowie der Kardiologe-Chefarzt Dr. Norbert Henke von der Ostseeklinik Damp. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben auch unheimlich viele wichtige und gute Fragen von Ihnen erhalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig in diesen Zeiten, dass wir im Diskurs bleiben und auch diese strittigen Fragen besprechen. Bis nächsten Donnerstag. Machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.